Ja, vielen Dank, Wolfgang. Da hast du mir schon fast die ersten Worte vorweggenommen. Genau das wollte ich auch sagen. Ich wollte nämlich Sie beglückwünschen, dass Sie sich darauf einlassen, auf so ein Abenteuer. Wir müssen den ICE besteigen. Anders geht es in der Tat nicht. Aber ich freue mich, dass Sie gekommen sind und sich auf dieses Experiment eingelassen haben. Bin ich mal gespannt, ob das hier... Was mich ermutigt, dieses Experiment zu machen, ist einer der ersten Verse in der Offenbarung, wo es heißt, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Eine solche Seligpreisung am Anfang eines biblischen Buches gibt es nur an dieser Stelle. Es liegt eine besondere Verheißung auf der Offenbarung, wer sie liest, wer sie hört, wer sie behält, also sein Leben danach ausrichtet, der wird gesegnet. Offensichtlich möchte Gott, dass wir uns mit diesem Buch beschäftigen. Er ermutigt uns sofort am Anfang, nicht gleich aufzugeben, wenn man so an irgendwelche schwierigen Ausdrücke kommt. Dieses Buch ist nicht gegeben, um uns zu verwirren oder zu erschrecken oder zu spalten, sondern um zu enthüllen. Und zwar die Wirklichkeit hinter den Dingen aus Gottes Sicht. Und darum versuchen wir das mal in so kurzer Zeit mal so hindurchzugehen. Es ist klar, ich kann jetzt nicht jedes Detail und auch gar nicht mal jeden Vers betrachten, aber wir wollen uns doch einen Überblick verschaffen über das Buch. Und ich habe mal versucht, jetzt hier in dieser PowerPoint jeweils die Verse, die wir dann behandeln, zu zeigen und das hervorzuheben, also hier so in Orange, um was es gerade geht. Ich hoffe, das ist eine Hilfe. Ich möchte Sie aber, wenn Sie Ihre eigene Bibel mitgebracht haben, ausdrücklich ermutigen, die auch aufgeschlagen zu lassen, vielleicht noch einen Stift in die Hand zu nehmen. Manchmal sage ich zum Beispiel, da könnte man was einkreisen, ein Wort, also wenn Sie das so in Ihrer Bibel machen, da was reinschreiben oder einkreisen oder anmalen oder sonst irgendwie hervorheben. Sie sind ausdrücklich willkommen, das auch zu tun. Gut, fangen wir also an. Besteigen wir unseren ICE. Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus hat eine so wichtige Mitteilung von seinem Vater bekommen, die muss er unbedingt weitergeben. In der Regel geschieht das durch einen Engel vermittelt. Wem wird sie gesagt? Seinen Knechten. Dieses Wort zeigt einerseits unsere Stellung, ganz klar, Jesus ist der Herr, wir sind seine Diener, seine Knechte, aber dieses Wort drückt auch eine gewisse Nähe aus, ja, Vertraulichkeit. Wissen Sie, als Gott im Begriff war, Sodom und Gomorra zu zerstören, da sagte er zu sich selbst, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Hier ist Christus im Begriff, große Gerichte über die Welt kommen zu lassen. Und sein Gedanke ist, wie könnte ich meiner Gemeinde verbergen, was ich tun will? Sie sind doch meine Knechte. Dieses Motiv der Verbundenheit mit der Gemeinde zieht sich durch die ganze Offenbarung hindurch. Wann geht es los mit diesem ganzen Geschehen? In Kürze. Die Zeit ist nahe. In Kürze meint, Vieles, was in der Offenbarung beschrieben wird, betrifft uns unmittelbar. Die Offenbarung ist nicht für morgen geschrieben, sondern für heute. Und nun lesen wir Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Die Offenbarung steckt voller Zahlen, oft mit besonderer Bedeutung. Die 7, die kennen Sie sicher, sie drückt Fülle aus. Meist bezieht sie sich auf Gott und drückt dann geradezu Vollkommenheit aus. Manchmal bezieht sie sich auf die Gemeinde, sie kann sich auch auf den Antichristen oder sonst irgendwen beziehen. Man muss dann immer so ein bisschen vom Kontext gucken. Aber 7, zum Beispiel hier in diesem Kontext auf die Gemeinde bezogen, bedeutet Vollständigkeit. Johannes schreibt tatsächlich an 7 damalige Gemeinden. Aber diese 7 stehen für die vollständige Gemeinde Christi, die Gesamtgemeinde, das heißt auch für Ihre und meine Gemeinde. Der Brief ist für uns. Und jetzt folgt ein besonderer Briefanfang. Gnade sei mit euch. Sie dürfen raten, welche Person Gottes ist wohl gemeint. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber da ist der Vater gemeint. Friede von Gott, dem Vater. Wie würde es normalerweise weitergehen? Friede von Gott, dem Vater und dann Friede von Gott, dem Sohn. Tut's aber hier nicht, sondern und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Überraschend kommt zuerst jetzt der Heilige Geist. Das mit der 7 kennen Sie ja nun. Hier ist der Geist in seiner ganzen Fülle gemeint. Und erst jetzt heißt es und von Jesus Christus. Er wird ganz betont am Schluss genannt und jetzt folgt eine ganz lange Beschreibung Jesu Christi. Was zeigt das? Hinter der Offenbarung steht der ganze, dreieinige Gott, aber von den 3 Personen wird Christus besonders herausgestellt. Wie sollen wir die Offenbarung eigentlich sehen? Was für ein Buch ist das? Ist das ein prophetisches Buch? Selbstverständlich. Ist das ein Trostbuch für die bedrängte Gemeinde? Auf jeden Fall. Ist das ein Trainingsbuch für die Gemeinde der Endzeit? Ganz klar. Aber vor allen Dingen ist die Offenbarung Christusbuch. Sie stellt Christus heraus, buchstäblich von Anfang bis Ende. Er hat gleichsam das erste Wort und er hat das letzte Wort. Hier werden insgesamt 7 Dinge über Christus gesagt. Also wieder 7, ja, das begegnet uns ganz häufig. 3 Dinge über sein Wesen, 3 Dinge, die er tut und dann noch ein 7. hinterher. Ich greife jetzt nur mal eine Sache heraus von den 3 Dingen, die sein Wesen ausmachen. Er ist der König. Er ist der Herr über die Könige auf Erden. Die Offenbarung stellt viele Dinge über Christus heraus, aber dies hier besonders, seine Spitzenstellung. Jesus ist der Herrscher, der Alleinherrscher. Er steht über allen Königen, Präsidenten, Kanzlern, auch über den Mächten, auch über dem Tod, auch über allen Krisen unserer Zeit. Ich hoffe, ich kann Ihnen das lieb machen, weil das auch so schön ist, diese Spitzenstellung. Spitzenstellung Christi, der alles im Griff hat. Und nun kommt in Vers 7 die siebte Sache über ihn, nämlich siehe, er kommt. Die Offenbarung richtet die Gemeinde auf eine Person aus, nämlich Christus. Und sie richtet die Gemeinde auf ein Ereignis aus. Und das sind nicht die Gerichte oder Katastrophen, das ist nicht die Schlacht von Harmagedon. Dieses eine Ereignis ist die Wiederkunft Jesu. Siehe, er kommt. Das wissen Sie sicher, Johannes hat die Offenbarung auf Patmos empfangen, kleine Insel vor der Küste Kleinasiens. Der Kaiser Domitian dachte, da könnte man den Johannes isolieren. Das war so etwa 95 nach Christus. Der Kaiser ahnte nicht, dass er dem Johannes damit nur die nötige Ruhe zum Empfang der Offenbarung verschafft. Wissen Sie, wenn Gott Zwangsruhe verordnet, dann sollten wir nicht gleich jammern, sondern fragen, Herr, willst du zu mir reden? Soll ich etwas lernen? An einem Sonntagmorgen hörte Johannes eine große Stimme. Ich sage so heute Abend ein paar grundsätzliche Dinge, die immer wieder auftauchen. Sie sehen hier, das Wort groß ist unterstrichen. Darauf müssen Sie immer besonders achten beim Lesen der Offenbarung. In diesem Buch ist alles groß. Das Wort häuft sich in diesem Buch, jemand hat es mal ausgerechnet, so durchschnittlich 5-mal auf jeder Seite. Johannes hört eine große Stimme, die hat also etwas Wichtiges zu sagen. Er dreht sich um und sieht Christus. Und zwar so, wie er ihn noch nie gesehen hat. Als erstes sieht Johannes 7 goldene Leuchter. Aus Vers 20 erfahren wir, die stehen für die 7 Gemeinden, wieder für die weltweite Gemeinde Jesu, also auch für uns. Und Jesus steht mitten zwischen diesen Leuchtern. Und dann sieht Johannes ja ihn da, wie er da mittendrin steht und sich um jeden einzelnen Leuchter persönlich kümmert. Um jede einzelne Gemeinde. Wie der hohe Priester im Tempel sich um die Leuchter kümmerte, die Dochte zurechtschnitt, sie reinigte, so macht's Christus, damit das Licht der Gemeinde leuchtet. Wieder dieser Grundton, Nähe, Verbundenheit. Und auffällig, er ist bekleidet mit einem langen Gewand. Die Götter der Antike zur Zeit des Johannes, das kennen Sie vielleicht, die waren immer unbekleidet. Christus trägt ein langes Gewand. Das Heidentum ist immer geneigt, schützende Tabus und wohltuende Regeln zu zerbrechen. Christus richtet sie auf. Und Christen orientieren sich an ihm. Wenn ich euch nun frage, mit wie vielen Merkmalen wird Christus jetzt wohl beschrieben, dann ist schon ganz klar, das sind wieder 7. Ja? Zuerst das weiße Haupthaar. Das steht für die Reinheit Jesu und auch für seine Gottheit. Johannes benutzt in seiner Sprache sehr oft Symbole, die viele seiner Leser bereits aus dem Alten Testament kannten. Für uns ist, glaube ich, das nicht so ohne weiteres, dieser Bezug herzustellen. Aber wer Daniel 7 kennt, der weiß, da wird Gott so beschrieben mit weißem Haupthaar. Also wenn das jetzt so die Beschreibung Jesu ist, dann will er damit auch sagen, Jesus ist Gott. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, sind die Augen eines Richters, dem nichts entgeht. Die Füße wie Golderz, die stehen für Standhaftigkeit, für Stärke, Gold aber auch für Herrlichkeit. Die gewaltige Stimme wie großes Wasserrauschen deutet an, wenn der Herr spricht, dann muss alles schweigen. Dann schweigt auch alles. Sein Wort wird einmal mit solcher Autorität gesprochen werden, da wird keiner der sonst so frechen Atheisten auch noch einen Pieps sagen können. Und jetzt kommt die rechte Hand. Das ist ja normalerweise die starke Hand. Das ist die Hand, aus der uns niemand reißen kann. Und Jesus hält in ihr 7 Sterne. Jesus selbst erklärt es so, das sind die Engel der Gemeinden. Engel meint hier wohl Leiter der Gemeinden. Wieder diese Nähe und Schutz. Die Hilfe Jesu ist der Gemeinde immer nah. Gleichzeitig werden Gemeindeleiter daran erinnert, aber mit ihnen auch die gesamte Gemeinde, wem gegenüber sie verantwortlich sind. Und jetzt kommt was Wichtiges. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Wo führt Jesus das Schwert? Nicht in der Hand, sondern im Mund. Ich habe noch nie jemanden kämpfen sehen mit einem Schwert im Mund. Was will das also sagen? Es ist kein buchstäbliches Schwert. Es bezeichnet sein Wort. Manchmal das richtende Wort, gerade in der Offenbarung. Damit kämpft Jesus. Nie mit einem buchstäblichen Schwert. Im Gegensatz zu manchen anderen Religionen ist Jesu Waffe und ist deshalb unsere Waffe. Immer und allein das Wort. Und sein Angesicht leuchtete. Wer sich in der Lichtherrlichkeit Gottes aufhält, dessen Angesicht leuchtet. Das hat man im Alten Testament zum Beispiel bei Mose gesehen. Aber hier gibt es einen großen, gewaltigen Unterschied. Jesus ist nicht angestrahlter, er ist die Quelle des Lichts. Eine solche Quelle, dass man gewissermaßen sagen kann, sein Angesicht erleuchtet den gesamten Himmel. So, die alles durchdringenden Feueraugen, das Schwert des Wortes aus seinem Munde, die zeigen ein weiteres, was die Offenbarung besonders betont. Ich habe schon ein bisschen anklingen lassen, nämlich Christus ist der Richter. Der Richter am Ende der Welt ist er. Johannes fällt wie tot zu Boden. Und jetzt achtet mal darauf, wie Christus hier genau derselbe ist wie zu seinen Erdenzeiten. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Wie oft hat Jesus diese Worte zu seinen Erdenzeiten zu den Jüngern gesagt? Auch jetzt handelt er nicht anders. Da ist kein Bruch. Als Gemeinde der Endzeit brauchen wir einerseits eine Haltung des Vertrauens zu Christus. Er ist der freundliche Herr. Das zeigt er hier. Andererseits brauchen wir eine Haltung der Ehrfurcht und Anerkennung. Er ist der heilige Herr. Und auch das zeigt er gleich hier im ersten Kapitel. Mit diesem Vers hat Christus übrigens selbst angefangen zu reden. Und was sagt er jetzt als erstes quasi über sich selbst? Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was sagt er damit? Ich habe alle Macht. Ich habe alle Autorität. Diese wörtliche Rede, die hier jetzt beginnt, die zieht sich bis ans Ende von Kapitel 3, umfasst alle 7 Sendschreiben. Und da diese Briefe wohl der bekannteste Teil der Offenbarung sind, will ich heute nur ganz kurz etwas zu ihnen insgesamt sagen. Wenn wir den Anfang der Sendschreiben betrachten, dann wird immer Bezug genommen auf die Schilderung Christi in Kapitel 1. Ja, Sie sehen das hier an Ephesus. Das sagt er, der hält die 7 Sterne in seiner Rechten. Haben wir eben gehört. Oder Pergamon. Das sagt er, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Und genauso ist auch bei den anderen Sendschreiben. Die Gemeinde wird auf Christus ausgerichtet. Jeder Einzelne, jetzt noch einmal in der persönlichen Ansprache. Eine Gemeinde, die auf Jesus ausgerichtet ist, ist eine Gemeinde im Sinne der Bibel. Und nur eine solche Gemeinde kommt durch die Versuchungen der Endzeit hindurch. Darum richten alle rechten Gemeindehirten ihre Gemeinde auf Christus aus. Darum richten schon Kindergottesdienstmitarbeiter, Sonntagsschulhelfer oder wie immer sie die nennen, schon Kinder auf Christus aus. Es ist gut, wenn wir uns selber prüfen. Bin ich auf ihn ausgerichtet? Mein ganzes Leben? Ist unsere, meine Gemeinde, ist das ihr Kennzeichen, dass sie auf Christus ausgerichtet ist? Am Ende jedes Briefes richtet der Herr seine Gemeinde auf die Ewigkeit aus, auf die neue Welt. Mal, wie hier bei dem Brief an Ephesus, auf das ewige Leben, auf den Himmel. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ja, da hören wir nochmal in Kapitel 22 von. Oder, wie in einem anderen Schreiben, wer überwindet, dem will ich Macht geben über die Heiden und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Das hören wir, wenn es um das tausendjährige Reich geht. Auf jeden Fall, Jesus richtet die Gemeinde auf das Ziel aus. Da will er ja die Gemeinde hinbringen. Darum braucht die Gemeinde zusätzlich zur Ausrichtung auf Jesus die Ausrichtung aufs Ziel. Und zwischen diesem Briefanfang und Briefende, da lobt und tadelt der Herr, da stellt er Diagnosen, nennt Therapien, warnt eindringlich, wenn die Gemeinde nicht auf ihn hört. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Das ist ganz interessant. Bevor die Offenbarung von den Gerichten über die Welt spricht, betätigt sich Christus zunächst mal als Richter seiner eigenen Gemeinde. Aber es ist ein anderes Richten. Der Sinn ist nicht Strafe, sondern Korrektur und Umkehr, damit wir den Himmel erreichen. In diesem Sinne ist Jesus immer auch an unserer Gemeinde und in unserem Leben tätig. Sicher auch in ihrem. Und nun beginnt mit Kapitel 4 ein neuer Abschnitt. Johannes soll nun sehen, was nach diesem geschehen soll, also in Zukunft. Und als erstes sieht er eine Tür, die war aufgetan im Himmel. Durch diese Tür darf er wohl nicht hindurchgehen, aber er darf immerhin hindurch sehen. Was sieht er? Und siehe, ein Thron. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Bibel, Ihre Bibel vor sich haben, dann könnten Sie eigentlich dieses Wort Thron einkreisen. Das ist das Leitwort dieses Kapitels und eines der Schlüsselworte in der Offenbarung. 14 Mal allein in diesem Kapitel, 47 Mal in der Offenbarung. Es gibt überhaupt nur 3 Kapitel in der Offenbarung, in denen das Wort nicht vorkommt. Und das Großartige ist, dieser Thron ist nicht leer. Und auf dem Thron saß einer. Ich möchte Ihnen jedes Mal in jeder Einheit einen Satz mitgeben. Und wenn Sie diese 6 Sätze dann alle zusammen haben, dann sind Sie wie 6 Schlüssel, mit denen Sie so ziemlich die ganze Offenbarung aufschließen können. Wenn Sie die einigermaßen behalten, dann haben Sie eine ganz Mini-Zusammenfassung dieses Buches. Und das ist jetzt der erste Satz. Vom Himmel aus wird regiert. Die Entscheidungen in unserer Welt, die gehen letztlich von diesem Thron aus, von dem, der darauf sitzt. Wer ist es jetzt, der darauf sitzt? Jetzt müssen wir fast ein bisschen Mitleid mit dem Johannes haben. Der soll Gott beschreiben. Wie wollen Sie das machen? Gott ist Geist. Kann man gar nicht beschreiben. Und doch soll er es machen. Wir müssen ja wissen, wer da auf dem Thron sitzt. Und deshalb haben wir jetzt eine ganz eigenartige Beschreibung einer Person. Also hier wird eindeutig eine Person beschrieben, die Person des Vaters, aber Johannes kann uns keinen Körper beschreiben. Er kann uns nur das Wesen Gottes beschreiben. Aber wie soll er das Wesen Gottes mit irdischen Begriffen beschreiben? Das geht ja auch nicht. Und so hilft Johannes sich, indem er zur Beschreibung Gottes Edelsteine benutzt. Jaspis und Sardar. Der Jaspis ist manchmal weiß, der Sardar ist rot, die Edelsteine und auch der Regenbogen, der aussah wie ein leuchtend grüner Smaragd. Die wollen wohl ausdrücken Wesenszüge Gottes, seine Reinheit, weiß, seinen Eifer, rot, seine Treue, grün. Aber vor allen Dingen wollen sie diese überwältigend schöne Lichtherrlichkeit Gottes beschreiben. Gottes Wesen ist Licht. Und jetzt umgeben Gott 3 Kreise. Erwähnt wird als erster Kreis um den Thron der Kreis der 24 Ältesten. Obwohl der räumlich gar nicht, wie wir gleich sehen werden, räumlich ist er gar nicht der Nächste. Aber die werden als Erste erwähnt. Sie repräsentieren wohl die Gemeinde Jesu 2 mal 12, weil sie vielleicht für die Gemeinde des Alten und des Neuen Bundes stehen. Und sie werden als Erste erwähnt, um zu zeigen, die Gemeinde ist auch dem Herzen des Vaters ganz nahe. Und jetzt erfahren wir von dem Thron, gehen aus Blitze, Stimmen und Donner. Die kommen ein paar Mal noch in der Offenbarung vor und jedes Mal wollen sie sagen, von dem Thron Gottes geht höchste Aktivität aus. Also ich stelle mir das so vor, Entscheidungen vor dem Thron Gottes werden blitzartig getroffen. Die drei Personen, die müssen nicht lange diskutieren, wie machen wir das. Wir dürfen sie uns nicht wie drei Koalitionspartner in Berlin vorstellen, die nie zu einer Lösung finden. Ja, das geht blitzartig und die Donner, die sagen, und schon wird's verkündigt. Ja, also Aktivität vom Thron Gottes. Alles Zeichen für das machtvolle Eingreifen Gottes in den Lauf der Geschichte. Vom Himmel aus wird regiert. Als nächstes wird der Heilige Geist erwähnt. In seiner ganzen Fülle wieder ist er direkt vor dem Thron, also viel, viel enger als die 24 Ältesten. Das ist übrigens auch interessant, ich will das gerade nur mal an dieser Stelle sagen. Die Offenbarung versieht den Heiligen Geist einerseits mit den höchsten Attributen, häufig mit der Zahl 7. Er ist Gott in der Fülle, die Fülle des Geistes. Auf der anderen Seite ist aber geradezu auffällig, dass der Geist deutlich hinter den Vater und den Sohn zurücktritt. Der Sohn steht im Zentrum. Er ist der Ausführende. Er sitzt mit dem Vater auf dem Thron. Aber er ist der Ausführende. Der Vater ist der Bestimmende. Die Rolle des Heiligen Geistes besteht darin, das, was der Vater sagt und der Sohn tut, zu bestätigen. Zustimmung zu bewirken. Das sehen wir nirgends deutlicher als im letzten Kapitel, im Kapitel 22. Wir kommen noch zu. Vor dem Thron sieht Johannes eine große Fläche wie ein gläsernes Meer. Das ist kein brausendes, kein chaotisches, das ist kein rebellisches Meer, aus dem in Kapitel 13 das Tier kommt, sondern ein Kristallmeer, glasklar, ruhig, herrlich, eine glänzende Schönheit, die sich im himmlischen Jerusalem widerspiegeln wird. Und jetzt kommt ein zweiter Kreis, der räumlich, also wenn man Gott jetzt mal im Zentrum sieht, dann wäre dies jetzt der erste Kreis um den Thron herum, der innerste Kreis. 4 Gestalten. Die Zahl 4 bezieht sich auf die Schöpfung. Die 4 Wesen repräsentieren unterschiedliche Bereiche der Schöpfung. Und diese 4 Wesen, die noch ganz eng zum Thron Gottes gehören, die loben Gott unaufhörlich. Das wollen die Worte sagen. Sie hatten keine Ruhe. Die haben nie eine Pause gemacht. Sie beteten Gott unaufhörlich an. Wissen Sie, was der Himmel ist? Der Himmel ist Anbetung. Ohne Unterbrechung preisen die 4 Wesen Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Und in dieses Lob fallen auch die Ältesten ein. Aber es gibt einen hochinteressanten Unterschied. Vergleichen Sie mal Vers 8, also was wir gerade hatten, und Vers 11. habe das hier hervorgehoben. Die Ältesten, die Vertreter der Gemeinde, die reden Gott mit Du, also sie reden Gott direkt an. Das ist durchgängig in der Offenbarung so, dass die Gemeinde Gott anredet. Aber weder diese vier Wesen noch die Engel tun das jemals. Und noch etwas fällt auf. Die Ältesten loben Gott mit den Worten: Du hast alle Dinge geschaffen. Ein Werk des Vaters wird in der Offenbarung immer und immer herausgestellt, das Werk der Schöpfung. Ein Werk und Wesenzug des Vaters wird vom Satan besonders hartnäckig bekämpft. Das Werk der Schöpfung. Gott als Schöpfer. Warum? Mit der Schöpfung beginnt auch die Geschichte. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist er auch der Lenker der Geschichte. Dann regiert er. Dann bringt er die Geschichte zu seinem Ziel. Dass Menschen diesen Gedanken auch nur denken, will der Teufel unter allen Umständen verhindern. Darum lässt er jedes Kind flächendeckend lernen, die Erde hat keinen Schöpfer und da ist kein Thron, von dem regiert wird. Damit bereitet er sein antichristliches Reich vor. Nur so kann das überhaupt funktionieren. Ich sage unseren Mitarbeitern immer, ihr müsst die Schöpfungsgeschichte lehren. Und ich möchte jetzt hier hinzufügen, und ihr müsst Offenbarung 4 lehren. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der regiert sie auch. Das gehört zusammen. Und jetzt wird spannend. Johannes sieht in der rechten Hand, Johannes sieht in der rechten Hand Gottes ein Buch. Diese Buchrolle enthält den Zukunftsplan Gottes. Im Besonderen steht in dieser Buchrolle, wie Jesus die Herrschaft über die Welt antreten soll. Das ist also ein ganz entscheidendes Buch, aber es ist verschlossen. Und zwar versiegelt mit 7 Siegeln. Also noch mehr verschlossen geht gar nicht. Und solange es verschlossen ist, bleibt Gottes Zukunftsplan nicht nur verborgen, er fängt wohl gar nicht erst an. Und so beginnt eine Suche. Wer kann denn dieses Buch öffnen? Wer ist würdig? Wer hat das Recht? Und dann wird im Himmel gesucht. Es wird auf der Erde gesucht. Es wird sogar im Totenreich gesucht. Aber überall Fehlanzeige. Johannes ist entsetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Gottes Plan ist fertig. Alles haarklein aufgeschrieben. Und nun kann er nur deshalb nicht umgesetzt werden, weil niemand das Recht hat, dieses Buch zu öffnen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Johannes ist richtig mit den Nerven fertig. Dann kommt einer von den Ältesten und tröstet ihn und sagt: Johannes, weine nicht. Einer hat überwunden. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Oh, ich kann mir vorstellen, Johannes sieht sich erleichtert um. Wo ist denn der Löwe? Und wie er sich umsieht, da ist gar kein Löwe, sondern ein Lamm mitten zwischen dem Thron. Also mitten zwischen dem Thron will sagen, das Lamm teilt den Thron mit dem Vater. Drückt allernächste Nähe zu Gott aus. Und jetzt achtet mal darauf, wie dieses Lamm beschrieben wird. Das wird nochmal ganz wichtig. Es wird beschrieben als wie geschlachtet. Ein deutlicher Hinweis auf Jesu Tod am Kreuz. Er ist das Lamm Gottes, das durch das Opfer seines Lebens unsere Schuld gesühnt hat. Die Todesmale sind noch zu sehen. Deshalb wie geschlachtet. Aber dann hat es 7 Hörner. Die Hörner eines Tieres stehen für seine Kraft. Horn in der Offenbarung bedeutet immer Kraft. 7 Hörner bedeutet unüberbietbare Kraft. Wir werden später dem Antichristen begegnen, dem Tier. Das hat 10 Hörner. Das ist weniger Kraft. Denn 10 steht für Quantität, 7 für Qualität. 10 steht für viele, 7 für Fülle. 7 Hörner sind deshalb unvergleichlich mehr als 10. Das ist die Mathematik der Offenbarung. Dass Christus als Lamm erscheint, darf also nicht mit Schwäche verwechselt werden. Und jetzt kommt ein feierlicher Moment, ein ganz großer Moment in der Weltgeschichte. Das Lamm nimmt das Buch. Und wie es dieses, die Zukunft entscheidende Buch, in den Händen hält, da bricht im Himmel unbeschreiblicher Jubel aus. Jeder spürt den besonderen Moment in der Geschichte. Zuerst hören wir das Lob des inneren Kreises, der 4 Gestalten, aber vor allem der Ältesten, das sehen wir jetzt wieder an der direkten Anrede, dass sie da wohl führend sind. Sie sagen, du bist würdig, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Ich habe eben gesagt, beim Vater wird besonders das Schöpfungswerk herausgestellt. Beim Sohn betont die Offenbarung besonders das Versöhnungswerk. Bis in das letzte Kapitel der Offenbarung hinein wird Johannes durchgängig das Lamm genannt. Jedenfalls, wenn seine Beziehung zur Gemeinde im Blick ist. Durch sein Versöhnungswerk hat er sich die Rechte an seiner Gemeinde erworben. Er hat sie erkauft. Und zwar aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Es gibt nicht einen Stamm, über den Christus kein Recht erworben hätte. Es gibt nicht ein Volk, das Sorge haben müsste, ist Christus überhaupt für uns zugänglich? Und wie der Satan beim Vater das Schöpfungswerk angreift, so greift er beim Sohn das Erlösungswerk an. Er versucht es lächerlich zu machen, dem Spott auszusetzen. Er versucht das Motiv der Liebe, das hinter der Kreuzigung steht, zu verzerren in ein Motiv der Rache. Warum macht er das? Wo erkannt wird, dass Christus der gestorbene und auferstandene Erlöser ist, da wird auch erkannt, dass er der Sieger ist. Da wird erkannt, dass Jesus gewonnen und der Satan verloren hat. Satan wird mit seinem antichristlichen Reich aber nur so lange erfolgreich sein können, wie er den Menschen die Sicht auf Christus als Erlöser verstellen kann. Deshalb greift er diese Lehre an. Lassen wir uns also nie von der Verkündigung dieser schönen Lehre abhalten. Und nun zieht die Anbetung Jesu noch weitere Kreise. Zur Ehre Christi tritt jetzt der vielleicht größte Engelchor aller Zeiten auf. Myriaden von Myriaden, Tausende von Tausende, eine Zahl größer als überhaupt jede Vorstellungskraft. Und die singen das Lamm, das geschlachtet ist. Sie können mitzählen, wenn Sie wollen, aber Sie wissen es ja im Grunde, ne? Ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Sieben Ausdrücke, vollkommenes Lob. Und nun geht das noch weiter. Jedes Geschöpf fällt in das Lob ein, das jetzt sowohl dem Vater wie dem Lamm gilt. Und hier kündigt oder hier klingt schon etwas von Philipper 2 an, alle Zunge soll bekennen, dass Jesus der Herr ist. Wir werden das noch öfter sehen. Die Offenbarung hat ständig die Neigung, schon vorauszugucken. Ja? Auf das Ende, auf das Ziel. Ich werde Sie noch ein paar Mal darauf aufmerksam machen. Als wenn sie es gar nicht erwarten kann, zeigt sie uns immer wieder schon den Schluss und beschreibt das Ende, als sei es bereits Gegenwart. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Gott jenseits von Zeit und Raum steht und das Morgen so sieht wie das heute. Nur deshalb ist ja Prophetie möglich. So, ist das heute Abend deutlich geworden? Die Offenbarung stellt die besondere Bedeutung von Jesus Christus heraus. Und sie stellt als Trost in dieser krisenreichen Zeit heraus, vom Himmel wird regiert. Nehmen Sie sich den Satz mit. Ich habe mir überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen darf. Sollen wir den mal alle zusammen sagen? Vom Himmel wird regiert. Vom Himmel aus wird regiert. Entschuldigung, sehen Sie? Nochmal. Vom Himmel aus wird regiert. Gut. Morgen brauchen wir ein bisschen starke Nerven. Aber wir haben ja dann auch die Nacht hinter uns, ne?